den Eindruck, wir sind in einem guten Strom. Ich habe heute gute Bemerkungen schon gehört, gute Gedanken. Und lassen Sie uns mit König Salomo, übrigens den Begriff Salomo wollte man noch klären, mit Salomo weiter in seine Erkenntnisse hinabsteigen, hinab und hinauf. Das Wort Schlomo, der heißt auf Hebräisch Schlomo. Im Hebräischen heißt der Schlomo, das ist verdeutscht, germanisiert worden und hat dann eine gewisse Entstellung bekommen aus Schlomo, S-C-H-L-O-M-O, wurde Salomo. Und wer weiß, was Schlomo bedeutet?
Ja, Schlomo hat, kommt von Shalom.
Richtig.
Also der Friede, aber auch die Vollkommenheit. Die,
sein Friede, genau. Er ist Gottes Friede. Sein Friede oder seine Ganzheit oder Gottes Vollkommenheit. Im Hebräischen Schlomo, das wissen die wenigsten, steckt das Wort Shalom. Und Shalom wiederum ist nicht nur einfach Waffenstillstand, sondern Shalom bedeutet Ganzheit, Integrität, Vollständigkeit, von der hebräischen Wurzel Shalem. Und das O am Ende bezieht sich auf Gott. Salomo ist Gottes Friede, Gottes Ganzheit. Sie erinnern sich vielleicht kurz, in welche Situation Salomo geboren wurde. Salomo ist ja der König, der Sohn von Batseba, mit der er ja Ehebruch leider beging. Sie erinnern sich, 1. Samuel 11 und 12 wird das beschrieben. 1. Samuel 11 und 12 hat ja alles seinen biblisch ganzheitlichen Bezug. In 1. Samuel 11 und, Moment, 2. Samuel, Entschuldigung, 2. Samuel. 1. Könige hatten wir und 2. Samuel 11 und 12 wird die Ehebruchsgeschichte zwischen David und Salomo, David und Batseba beschrieben. Und da Gott nimmt es David sehr übel, eine eigene Geschichte, den Ehebruch mit Batseba. David entscheidet sich, Buße zu tun. Apropos, da kommt die Barmherzigkeit, die Sie ansprachen, sehr wohl zum Tragen. Einige von Ihnen sprachen ja davon, über die, wo ist die Barmherzigkeit Gottes. Er bereut es aufs Intensivste, was er getan hat, dass er ein Ehebruch begeht mit einer verheirateten Frau, dass er noch dazu den Mann töten lässt, den Uriah an die Front schickt, der dann fällt. Sie kennen ja ein bisschen die Geschichte. David bereut es aufs Intensivste. Es hat natürlich Konsequenzen, aber es bleibt ihm die eigene leidvolle Konsequenz erspart, insofern, dass er weiterhin König von Israel bleibt. Denn normalerweise steht ja auf dem Plan bei Ehebruch der Tod der eigenen Person. Da steht ja in Exodus deutlich, wer die Ehe bricht, muss des Todes sterben. Er selbst, weil er so inniglich bereut und es ihm aufrichtig leid tut, heiratet Batseba und der Sohn, eben der erste Sohn aus dieser Beziehung, ist der Salomo.
Der erste?
Der erste Sohn.
Der Erstgeborene stirbt ja nicht.
Das war noch vor der Ehe. Ich glaube, das war noch vor der Ehe.
Ja, das weiß ich nicht genau.
Das war noch vor der Ehe. Bevor sie heiratet, wohnte ihr bei.
Ach und ja, dieser Sohn. Sie schwanger und das wollten sie dem Uriah noch unterschieben. Und das
genau.
Hat ja nicht geklappt, weil der
richtig
keinen Bock hatte.
Genau. Das war leider eine furchtbare
Sache. Ist der Salomo der Sohn, der auf dem Pferd tritt und mit den Haaren?
Das ist der Absalom. Gut, dass Sie fragen. Das ist noch ein Mann mit dem Namen Salom, Shalom. Das ist der Absalom. Absalom ist der Mann, dessen Haare sich oben im Wipfel des Baumes verfangen, der dann stirbt. Der zettelt leider einen furchtbaren Aufstand gegen David an. Das ist der Absalom.
Ist das auch ein Sohn von David?
Auch ein Sohn von David. Der hat ja leider fürchterliche Geschichten mit seinen Söhnen. Da gibt es immer wieder Spannungen und Konflikte. Das ist der Absalom. Aber der Sohn aus der Beziehung mit Batseba, die er dann heiratet und versucht, wieder in Ordnung, die Beziehung in Ordnung zu bringen, leider ist Uriah schon gestorben. Der Mann, den er tötet, das ist der Salomo. Der kriegt übrigens einen zweiten Namen.
Der eigentlich König war.
Richtig, wird er noch später König, wird dann auch.
Oder wie heißt der?
Adonia. Adonia hat leider mit ihm auch einen Konflikt. Es gibt ja wahnsinnige Konflikte im Hause Davids. Dieser Sohn Salomo oder Schlomo, sein Friede, Gott nennt ihn deshalb Schlomo, weil er einen Frieden, einen Neuanfang im Leben Davids darstellen soll. David hat hier etwas Furchtbares begangen mit der Batseba. Dennoch verzeiht ihm Gott, weil er in sich geht und er sagt, als Zeichen dafür, dass ich dir vergeben habe, vergeben und verziehen, bekommt dein Sohn diesen schönen Namen, nämlich er ist Frieden. Sein Friede ist Gott. Darum Schlomo. Und noch ein Zusatznamen, nämlich Jedidia. Vielleicht haben Sie das noch in Erinnerung, das steht auch in 2. Samuel 12. Er bekommt einen zweiten Namen, eben von Gott in dem Fall, nicht von der Mutter. Nicht die Mutter gibt ihm den beiden Namen, sondern Gott selbst. Gott selbst gibt ihm den Namen, nämlich Salomo. Sein Friede ist Gott, er ist Gottes Friede. Gottes Versöhnung, Gottes Ganzheit. Gott schaut ihn wieder ganz an, weil er ja ganz freut. Und einen zweiten Namen bekommt er, nämlich Jedidia. Jedidia, der Freund Gottes.
Da treten die direkt in Dialog mit Gott immer.
Ja. Wer?
Na, wie Salomon und David.
Ja.
Direkt. Und Gott gibt ihnen direkt Antwort.
Ja, können Sie nachlesen. Können Sie nachlesen, steht alles in der Bibel. 2. Samuel 11
warum
und 12.
Warum ist Freude nicht mehr? Also,
warum ist
ja,
ja gut, da können Sie natürlich fragen, warum haben wir heute keine Propheten? Weil laut jüdischer Tradition die Menschen der Zyklus der Begegnung mit den Propheten abgeschlossen ist. Wir Menschen, wir Juden, wir Christen, sie haben ja auch keine Propheten mehr. Weder Juden noch Christen haben heute Propheten. Auch die Moslems haben ja keinen mehr nach Mohammed. Und genau, das ist ein Zyklus, der abgeschlossen ist. Und Gott mutet sich uns heute direkt zu. Wir brauchen heute keine Mittelsmänner und Mittelsfrauen, weder Propheten noch Prophetinnen, sondern Gott manifestiert sich uns in unseren Herzen. Wir können direkt heute Prophetenamt wahrnehmen. Gott spricht mit uns direkt und wir brauchen nicht mehr das Amt der Propheten. Das Prophetenamt ist abgeschlossen. Das Wichtigste, was Gott uns vermitteln wollte, hat er uns über die Propheten vermittelt. Okay, zurück zu unserem Text. Wir sind beim nächsten Kapitel. Ich schlage vor auf Seite 391. Lesen wir weiter. Wir haben ja über der Sonne gesprochen. Wind, Sonne, Adam haben wir geklärt. Diese Metaphern. Und vielleicht liest uns mal jemand vor auf Seite 391, Thomas. Vielleicht 391, die beiden nächsten Kapitel. Wir schauen uns nicht jedes Kapitel, wie gesagt, an. Aber noch ist es wichtig, dass wir liegen ja gut in der Zeit, dass wir kontinuierlich arbeiten. Thomas, bist du so lieb? Seite 391, unten ich aber, ich wandte mich dazu, Weisheit zu besehen.
Ich wandte mich dazu, Weisheit zu besehen und Tollheit und Narrheit. Denn was ist's um den Menschen, der dem König nachfolgt? Es hängt daran, was man vorlängst tat. Und ich sah, dass die Weisheit einen Rang vor der Narrheit hat, gleich dem Rang des Lichts vor der Finsternis. Der Weise hat in seinem Kopf seine Augen, und der Tor geht im Finstern einher. Aber ich, auch das habe ich erkannt, das eine Widerfahrnis ihnen allen widerfährt. Und ich sprach ich in meinem Herzen, gleich der Widerfahrnis des Toren mir, auch mir widerfährt's. Und wozu bin ich dann überaus weise geworden? Und ich redete in meinem Herzen, dass auch dies Dunst ist. Denn dem Toren gesellt bleibt dem Weisen kein Gedächtnis auf immer. In den kommenden Tagen ist all das vergessen. Und wie kann der Weise sterben, dem Toren gesellt? So wurde mir das Leben verhasst. Denn übel erschien mir das Tun, das unter der Sonne getan wird. Denn all das ist Dunst und ein Trachten nach Wind. Ich hasste nun all meine Mühen, damit ich mich abmühte unter der Sonne, dass ich's dem Menschen hinterlasse, der mir nachfolgen wird, und wer weiß, ob er weise sein wird oder töricht. Und da soll er walten über all mein Ermüdes, dass ich ermüte und weislich erwarb unter der Sonne, auch dies ist Dunst. Und ich drehte mich ab, mein Herz verzweifeln zu lassen, um all die Mühe, damit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da wehst ein Mensch, der mit Weisheit sich abmüht, mit Wissen und mit Geschick, und einem Menschen, der sich drum nicht mühte, muss als dessen Anteil erst übergeben, auch dies ist Dunst und des Übels viel. Denn was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe und von der Strebung seines Herzens, damit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Schmerzen, und Verdruss ist sein Geschäft. Auch nachts ruht sein Herz nicht, auch dieses Dunst ist's.
Dankeschön, noch ein Stück weiter.
Mit mag für den Menschen kein Gutes sein, wie das er isst und trinkt, und gibt seiner Seele Gutes zu besehen in ihrem Mühen, habe doch auch dies ich gesehen, dass das von der Hand Gottes her ist. Denn wer könnte essen und schmecken, außer von ihm her? Denn einem Menschen, der vor ihm als gut besteht, hat er Weisheit, Wissen und Freude gegeben, dem Sündigen das Geschäft zu häufen und zu stapeln, um es dem zu übergeben, der vor Gott als gut besteht. Auch dies ist Dunst und ein Trachten nach Wind.
Der Zeitabschnitt auch noch?
Ja, bitte.
Für alles ist eine Zeit, eine Frist für alles Anliegen unter dem Himmel, eine Frist fürs Geborenwerden und eine Frist fürs Sterben, eine Frist fürs Pflanzen und eine Frist fürs Entwurzeln des Gepflanzten, eine Frist fürs Erschlagen und eine Frist fürs Heilen, eine Frist fürs Niederbrechen und eine Frist fürs Erbauen, eine Frist fürs Weinen und eine Frist fürs Lachen, eine Frist fürs Klagen und eine Frist fürs Tanzen, eine Frist fürs Steine werfen und eine Frist fürs Steine stapeln, eine Frist fürs Umschlingen und eine Frist von Umschlingung sich fernzuhalten, eine Frist fürs Suchen und eine Frist fürs Verlorengeben, eine Frist fürs Bewahren
und eine Frist fürs Verschleudern, eine Frist fürs Aufreißen und eine Frist fürs Vernähen, eine Frist fürs Schweigen und eine Frist fürs Reden, eine Frist fürs Lieben und eine Frist fürs Hassen, eine Frist des Kriegs und eine Frist des Friedens. Was ist da der Vorteil dessen, der es tut, bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschensöhnen gab, sich damit zu befassen. Alles hat er schon zu seiner Frist dargetan. Auch die Weltdauer hat er ihnen ins Herz gegeben. Nur dass der Mensch das Tun, das Gott tut, vom Anbeginn bis zum Ausgang nicht findet. Ich habe zwar erkannt, dass unter ihnen kein Gut ist, als sich zu freuen und sich gut zu tun in seinem Leben, aber auch all jedem Menschen, dass er isst und trinkt und Gutes besieht in all seinen Mühen, eine Gabe Gottes ist's. Ich habe erkannt, ja, denn alles, was Gott tut, in Weltdauer wird das sein. Hinzu kann man keins fügen, davon kann man keins mindern, Gott hat's getan, dass vor ihm man sich fürchte. Was geworden ist, urlängst ist's das. Und was werden soll, urlängst ist's geworden. Und das Verjagte, Gott sucht's hervor.
Vielleicht noch ein kleines Stück möchte Ihnen jemand vielleicht ablösen. Möchten Sie noch ein Stück vorlesen? Den letzten Teil, den ich unterstrichen habe. Von Und noch sah ich unter der Sonne. Einfach bis zum letzten Teil, was nach ihm wird. Danke.
Und noch sah ich unter der Sonne den Ort der Gerechtigkeit. Dort ist der Frevel. Und den Ort der Bewahrheitung, dort ist der Frevel.
Frevler.
Der Frevler, richtig. Mhm. Da sprach ich in meinem Herzen, den Bewährten und den Frevler wird Gott richten. Denn eine Frist ist dort für alles Anliegen und für alles Tun. Ich sprach in meinem Herzen, um die Sache der Menschensöhne ist's, dass man sie prüfe, Gott, und dass man sehe, wie sie ein Getier sie für sich sind. Denn eine Widerfahrnis ist der Menschensöhne und eine Widerfahrnis des Getiers. Eine einzige Widerfahrnis für sie, dem Sterben von diesem, ist das Sterben von diesem gleich. Und ein einziger Anhauch ist für alle. Und da ist kein Vorrang des Menschen über dem Tier, denn alles ist Dunst. Alles geht an einen Ort. Alles ward aus dem Staub und alles kehrt wieder zum Staub. Wer erkennt's? Der Hauch in den Menschensöhnen, ob er nach oben steige, und der Hauch in dem Getier, ob er nach unten sinke zur Erde, so sah ich, dass da kein Gut darüber ist, dass der Mensch sich seines Tuns freut. Denn das ist sein Teil, denn wer brächte ihn dahin zu sehen, was nach ihm wird.
Danke, lieber. Thomas, vielleicht machen wir es so, dass wir zu zweit ins Gespräch kommen. Ich habe Ihnen ja schon wichtige Stellen, Schlüsselstellen unterstrichen. Sprechen Sie mal zu zweit, wodurch er sich arbeiten muss, um zu einer völlig neuen Erkenntnis zu kommen. Da ist eine Wende. Wir haben zwar wieder den Topos. Topos heißt in der Religionswissenschaft ein Kernbegriff, ein Schlüsselbegriff, Topos. Wer das sich merken will, wer es aufschreiben will, er hat verschiedene Topoi, Mehrzahl, nämlich unter der Sonne und sich abmühen, unter Dunst, das geht immer wieder vor. Immer wieder muss er sich die Nichtigkeit, dieses schnell Verschwindende, denken Sie an den Hevel, das, was da war und das, was sofort verschwindet, das Nichtige beim Namen nennen. Er arbeitet sich durch den Schmerz und durch die gewisse Perspektivlosigkeit und dennoch merken wir, es blitzt in ihm etwas Neues auf, was ich schon mit dem Wort Gott benannt habe, was wir beide, Sie und ich, mit Gott benannt haben. Gehen Sie bitte zu zweit ins Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn einfach, damit wir auch das Dialogische haben und arbeiten Sie heraus, wie er sich zu etwas Neuem hindurchschwingt. Wie auf einmal, das haben wir ja vor der Pause gestellt, ich glaube, wir haben die Frage gestellt, wie auf einmal diese Einsicht kommt, ich brauche etwas sozusagen, was über der Sonne ist. Ich will wiederholen, was der Stand der Dinge unseres Gesprächs heute Vormittag war. Wenn ich nur unter der Sonne bleibe, Sie erinnern sich, wenn ich nur unter der Sonne bleibe, nur im Materiellen und nur bei mir, ich mühe mich ab, ich brauche mein Reichtum, ich brauche meine Affären etc., komme ich nicht weiter. Und wir haben erkannt, es muss wohl, wenn dieses unter der Sonne so deutlich benannt wird, etwas Antithetisches geben, nämlich über der Sonne, über dem Himmel. Und das ist natürlich die Chiffre für Gott. Aber ich möchte, dass Sie am Text bleibend das herausarbeiten. Was er noch einmal benennt, was ihn bedrückt, was ihm das Gefühl der Perspektivlosigkeit, des Hevel, des Nichtigseins gibt, bevor er sich dann langsam eben von isst dein Brot, isst und trinkt, wie er auf einmal dazu kommt, dass Essen und Trinken etwas Gutes sein kann. Darf ich Sie ganz herzlich einladen, sich einzubringen in eine Partnerarbeit. So etwa eine Viertelstunde. Und dann tragen wir die Frucht zusammen und arbeiten das in der Gruppe aus. Einfach das, was wir eben gehört haben. Am Text bleibend mit Ihrem Tischnachbarn sprechen. Gute Gespräche in unserem Lehrhaus. Der Geist Gottes wirbelt auf. Ich sammle einfach. Ich will einfach nur von Ihnen hören, was Sie aus den Kapiteln, aus den markierten Topoi, aus den markierten Kernbegriffen herausarbeiten. Was passiert in Ihnen? Wir versuchen ja, die Seele dieses großen Mannes zu schauen, der viel erlebt hat, viel erlitten hat und der uns präsentiert, ich bin in der Metanoia, in der Umkehr, in der Wandlung meines Herzens. Tragen Sie einfach etwas bei, Sie persönlich. Jeder ist gefordert. Ein jüdisches Lehrhaus lebt immer von den Beiträgen der Einzelnen. Ich darf zwar primus inter pares sein, aber das lateinische Wort sagt ja, erster unter Gleichen. Ich habe den Vorsitz, ich bin sozusagen der Rabbi in unserem Lehrhaus, aber Sie sind gleichberechtigt. Darum lade ich Sie immer wieder ein, nicht weil ich Sie quälen will, sondern weil ich Sie einladen möchte, beizutragen. Unser Lehrhaus lebt von Ihren Beiträgen. Und darum bringen Sie sich ein. Tragen Sie etwas bei. Liebe Rose.
Ich habe zwar erkannt, dass unter Ihnen kein Gut ist, als sich zu freuen. Jetzt auf einmal die Wende.
Warum?
Sich zu freuen.
Warum ist das die Wende?
Zu tun in ja. meinem Leben, weil davor immer gesprochen war, das ist alles Dunst und alles nichts.
Genau.
Und so. Und jetzt auf einmal fordert er auf, als sich zu freuen und sich gut zu tun in seinem Leben.
Ja.
Dass er isst, dass er Mensch, ne, isst und trinkt und Gutes besiegt in all seinen Mühen. Eine Gabe Gottes ist. Und davor hat er die Mühen alle so aufgezählt, eben als ganz schlimm und es ist alles nichts. Und jetzt auf einmal sagt er, Gutes besiegt in all seinen Mühen. Eine ja. Gabe Gottes ist.
Ja, ja. Ja, und wie ringt er sich da durch? Achten Sie noch, ich gehe noch mal auf Ihren Paragraph ein, das ist 292, mag für den Menschen kein Gutes sein, als dass er isst und trinkt. Ich habe Ihnen das Wort gut unterstrichen. Und das ist nämlich auch ein Topos, das Gute. Was ist das Gute? Warum ist das Gute so ein entscheidender Begriff bei ihm? Bislang fehlt das ja. Aber denken Sie dran, wir hatten ja das Thema Adam und die Adama, der Adamssohn von der Adama, von der Erde. Wir hatten ja die Topoi unter dem Himmel, unter der Sonne. Und jetzt kommt ein zentraler Begriff, der ebenfalls in der Schöpfungsgeschichte vorkommt. Nämlich, dass Gott ja an jedem Tag sieht, dass, richtig, dass es gut war. Das ist gar nicht so banal, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Lehrhauses in 14 Heiligen. Das ist gar nicht so banal, wie es klingt, er soll Gutes darin sehen. Sondern es hat damit zu tun, dass er in die Schöpfungstätigkeit Gottes hineingeht. Gott sieht ja jeden Tag und es heißt, Gott sah, was er tat und es war gut. Jeder Tag wird attestiert von Gott selbst. Gott sieht und es war gut. Gott sieht und es war gut. Und wenn es hier heißt, seiner Seele Gutes zu besehen in ihrer Mühen, heißt das, ich gehe in die Schöpfungstätigkeit Gottes zurück und maße mir eine gewisse Demut an. Er geht, das nennt man in der hebräischen Theologie, die Imitatio Dei, das Nachahmen Gottes. Wenn Sie wollen, können Sie das notieren. Das ist auch ein fester Begriff in der Religionstheologie, religionstheologischen Arbeit, nämlich die Imitatio Dei, das Nachahmen Gottes. Ich versuche, als ein Geschöpf Gottes, Nachahmer Gottes zu sein. So wie Gott schuf, will auch ich schaffen. So wie er sich freut und er das Gute besieht, will auch ich das Gute besehen und es benennen. An jedem Schöpfungstag besieht Gott sein Schöpfungswerk und nennt es gut. Und wenn er sagt, gibt seiner Seele Gutes zu besehen, das heißt wirklich das Gute in meinem schöpferischen Dasein zu sehen und nicht darüber hinwegzugehen. Wer hat noch ein paar Gedanken? Sammeln. Sie sammeln.
Auch, dass er eigentlich ja auch durch seine Werke und so an der Schöpfungsgeschichte teilnimmt.
Richtig, genau.
Aber mir ist noch ein anderer Gedanke
genau.
gekommen. Wenn er die ganze Zeit hatte, also alles ist Dunst, da muss ja ein Mensch verzweifeln.
Richtig.
Vielleicht ist es in ihm so eine letzte Ahnung vor dem Nichts.
Wunderschön. Wunderschöner Gedanke. Greife ich auf.
Dass er also dann... an die größere Macht Gottes, an
wo,
die
Welt, greife ich auf.
An, wie heißt es hier, Welt, Dauer und
Ewigkeit.
Dass es nicht auch nur von ihm abhängt, sondern dass es im Großen und Ganzen liegt.
Wunderbar. Dass sich ihn durchringen, dass es etwas gibt, was ihn übersteigt.
Ja.
Das ist wunderbar. Ich will den Punkt aufgreifen, den Sie nennen. Er muss zu einem Punkt der Verzweiflung oder der Verdunklung kommen, bevor er dann das Licht sehen kann. Sie wissen, die Mystiker des Abendlandes, wie Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, die großen Tauler, Johannes Tauler,
Eckhart.
Bitte?
Eckhart.
Eckhart auch, Meister Eckhart auch. All diese Menschen erkannt, du musst erst an dein Ende kommen, bevor du an Gottes Anfang kommen kannst, in meinen Worten. Du musst erst an dein Ende kommen, an das Ende des Egos, bevor du Gott sehen kannst. Johannes vom Kreuz nennt das ja die Nacht, die Erfahrung der Finsternis. Er schreibt in seinen großen Werken im 15. und 16. Jahrhundert, Zeitgenosse von Teresa von Avila, dass er erstmal in die Nacht gehen muss. Er geht in die Dunkelheit, in die Verzweiflung, wie er es auch bezeichnet, Salomo. Er spürt sein eigenes Ende. Er ist am Ende seines Lateins. Salomo, würde ich sagen, ist am Ende seines Hebräisch, um dieses Wort zu adaptieren auf ihn. Salomo kommt, wie die großen Mystiker, oder die großen Mystiker, so wie er, an das Ende seines Hebräisch, seines Lateins und merkt, ich allein mit meiner Gescheitheit, mit meiner Überlegungskunst, komme so nicht weiter. Und wie Sie es angesprochen haben, es dämmert ihm, es muss etwas geben, was größer ist als ich. Und da fängt er an, sozusagen bei den einfachen Dingen des Lebens, nämlich jeden Tag essen, jeden Tag trinken und merken, wenn ich schon biologisch funktionieren muss, wir müssen ja jeden Tag essen, sei denn, wir machen eine Fastenkur, aber sonst müssen wir essen, müssen trinken, müssen unserer Arbeit nachgehen. So die einfachen, basalen, nicht banalen, basalen Dinge des Lebens, die haben eine Bedeutung auf einmal für ihn. Und er erkennt darin, das hat Gott für mich vorgesehen. Und ich versuche in diesen einfachen Dingen des Lebens etwas Gutes zu sehen und es gut zu reißen. Es im wahrsten Sinne des Wortes gut zu reißen und dadurch meinem Schöpfer nahe zu kommen. Noch ein paar Beiträge von Ihnen.
Ich würde sagen,
wie heißen Sie nochmal? Sagen Sie uns auch was aus Ihrer Gruppe. Ja. Einfach Ihre Beiträge sind mir wichtig.
Wir haben bemerkt, dass der Verfasser sich fragt, was er mit seinem Leben bislang gemacht hat. Ob er seine Mühen nicht umformieren muss, ob es nicht etwas Überdauerndes gibt, etwas den einzelnen Menschen länger langfristig anheimgestellt werden könnte. Und dass es doch Bedürfnisse für sein Tun gibt, die über den täglichen Bedarf hinausgehen sollen.
Ja.
Und da kommt er in das Gespräch, vielleicht auch mit Gott, und sieht auch heraus, dass es dafür bestimmte Momente und bestimmte Entscheidungszeiten gibt.
Wunderbar, wunderbar. Und können Sie uns nochmal sagen, was erkennt, der Punkt, den ich heute Vormittag angesprochen habe, was erkennt er, muss er loslassen? Wenn Sie nochmal ganz kurz auf Seite 391 schauen, da spricht er ja auch, ich wurde groß und nahm zu. Sie erinnern sich oben, 391, er ist ja noch ganz stark im Ego, ich wurde groß und nahm zu. Und gar meine Weisheit, Sie sehen, ich habe es ja unterstrichen, meine Weisheit, die stand mir bei und meine Augen, was meine Augen wünschten, nicht versagte ich es ihnen, nicht weigerte ich mein Herz, meine Mühe. Was muss er, wenn ich Sie bitten darf, in Ihren Worten, was muss er radikal loslassen? Christlich gesprochen, was muss in ihm sterben, bevor, wie Johannes vom Kreuz sagt, in ihm etwas geboren werden kann? Was muss in ihm sterben, damit in ihm etwas geboren werden kann? Genau. Genau, seine Ego-Fixiertheit, seine Egozentriertheit.
Sein Erkennen seiner Unvollkommenheit und der Vollkommenheit.
Genau, genau. Wer mag dazu noch, Dankeschön. Wer mag noch dazu vielleicht aus Ihrer Zweiergruppe oder aus Ihrer Zweiergruppe vielleicht dann, bevor das Wort ergreift, teilen Sie mit uns, was Sie besprochen haben. Bringen Sie es in unsere große Gruppe ein.
Wir haben uns gefragt, wie das mit der Zeit ist und mit der...
Richtig, das ist wichtig.
Die menschliche Zeit gegenübergesetzt zur...
Genau.
Zur Zeit Gottes, so also als Weltdauer, auch die Weltdauer
hat ja
ins Herz gegeben. Aber das scheint ja die Zeit Gottes zu sein, während die Frist, die da angegeben ist, vielleicht eine menschliche Zeit ist.
Ja.
Aber das ist eine Frage, also ich habe es nicht verstanden.
Gut, wir werden da besprechen.
Die Frist ist ein Abschnitt.
Richtig, genau. Buber übersetzt bewusst nicht eine Zeit, sondern Frist. Ja. Es gibt nämlich zwei Begriffe im Hebräischen in unserem Text. Oben steht ja, für alles ist eine Zeit auf Seite 393. Eine Frist für alles Anliegen unter dem Himmel. Er sagt, eine Frist im Deutschen hat ja was zu tun mit Anfang und Ende. Du hast eine Frist bis 1. Dezember, da zahlst bitte ans Arbeitsamt oder ans Finanzamt deine Steuerschuld. Frist ist immer etwas Kontingentiertes. Gut, dass Sie das sagen. Frist ist immer kontingentiert befristet. Von 17. November bis 1. Dezember. Und so will er sagen, ich habe es Ihnen unterstrichen, ich werde Ihnen gleich noch was Tiefes zeigen. Er will sagen, alles ist letztlich im Leben befristet. Da ringt er sich ja durch. Alles ist befristet. Nichts ist ewig hier auf Erden. Gut, dass Sie das angesprochen haben. Auf Erden, hier unter dem Himmel, darum schreibt er da ja, eine Frist für alles Anliegen unter dem Himmel. Und da ist wieder die Dialektik, Thomas, gleich kommst dran, zwischen unter dem Himmel und über dem Himmel. Er kennt unter dem Himmel, Michael. Alles unter dem Himmel hat eine zeitliche Begrenzung. Und wir müssen sozusagen uns dieser Zeitlichkeit, diesem Befristetsein fügen. Er sagt es eben, es fängt schon an beim Geborenwerden und beim Sterben. Das Geborenwerden ist kein ewiger Akt. dauerhaft und das Sterben ist auch kein ewiger Akt. Es ist ein vorübergehender Prozess. Wir werden in einer bestimmten Phase geboren und dann sind wir da. Und dann sind wir in einer bestimmten Phase im Sterben und dann ist es auch vorbei. Dann sind wir in der anderen Welt. Und jetzt bitte ich Sie herauszuarbeiten, auch dann geht er ja weiter, schaut sich die Natur an. Pflanzen und entwurzelt werden. Der Zyklus des Lebens in der Natur. Jetzt fallen die Pflanzen ab. Alles bricht zusammen, in Anführungszeichen. Die Blätter fallen vom Baum und die Blumen verwelken. Jetzt ist nicht mehr die Zeit des Pflanzen, sondern eher des Abfallens vom Baum, von den Blüten. Dann schaut er sich auch das Menschliche an, das Erschlagen. Alles, was eben auf und ab geht im Leben, niederbrechen. Dann den Menschen wieder, das Weinen und das Lachen, das Klagen und das Tanzen. Dann spricht er auch von Steine werfen. Steine werfen man im Orient immer wichtig, wenn man einen Wall aufbaut. Steine müssen dann aufgehäuft werden. Steine müssen weggeworfen werden, wenn man einen Wall einbricht. Wenn man einen Wall, eine Stadtmauer aufbaut, stapelt man Steine. Wenn man eine Mauer einreißt, reißt man sie ein. Was ist das Tiefe, wenn er sagt, eben auch unten schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg führen und Frieden, beides hat seine Zeit. Er hat ja selbst Kriege geführt, er spricht ja aus eigener Erfahrung. Er spricht nicht aus dem trockenen Raum. Sondern sagt, ich habe Kriege geführt gegen die Feinde Israels und dann habe ich die Kriege beendet und war wieder für den Shalom, für den Frieden. Und was hat dann die Schlussfrage, was ist da der Vorteil, das Überdauernde dessen, der es tut bei dem, womit er sich abnimmt?
Das fängt ja an.
Ja, versuchen Sie, die tiefe Botschaft dieser langen Liste anzuschauen. Was will er uns sagen, indem er das alles so detailliert aufführt, König Salomo, und dann daraus sagt, welchen Vorteil hat er, der es tut, bei dem er sich abnimmt? Wo ist da für ihn schon der Wendepunkt durch diese lange Liste, die er aufführt? Wer hat eine Idee?
Da geht es um Vergänglichkeit.
Genau.
Egal, was ich mache, ist vergänglich. Und ich darf mich nicht an das Vergängliche anhängen oder behaften, sondern muss es loslassen können.
Wunderbar.
Und sagen können, irgendwann ist es eben vorbei und dann kommt etwas anderes. Also ich darf nicht im Gegenwärtigen, in der kurzen Frist, in eine dieser Fristen immer hängen bleiben, sondern eingestehen, dass die Sachen vergänglich sind. Auch mein Leben.
Sie sind eine ganz gescheite Seniorin. Wunderschön, was Sie gesagt haben. Richtig wunderbar. Wer mag das noch ergänzen? Wir sehen mich bei dem Thema, dass er sich aneignet, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Er will sagen, alles im Leben unterliegt einfach einer Vergänglichkeit, wenn Sie es notieren wollen. Alles im Leben unterliegt einem Werden und Vergehen. Sie wissen, Goethe sagt das ja auch. Solange du dieses hast, nicht auf Erden, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf dieser Erde. Solange du dieses eine nicht erlebst, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf dieser Erde. Das haben auch andere Denker sich erarbeiten müssen durch bittere Erfahrungen.
Kann ich noch kurz was ergänzen?
Bitte.
Dann kann ich mich eben nicht in dieser Vergänglichkeit auf Dauer einrichten. Ich muss dann eben meinen Blick, meinen Kompass haben, auf das nicht nur die Seite, sondern auf die.
Ausgezeichnet. Seite. Ich danke Ihnen. Volle Punktzahl sozusagen. Wunderbar herausgearbeitet. Darum ist der Katalog auch so lang. Der Katalog ist bewusst so lang, auf Seite 393. Und er will bewusst in dieser epischen Breite darstellen, weil er sich das Leben eben anschaut, wie er es erlebt hat, als König, als Mensch unter Menschen. Und er sagt, alles, was ich hatte, selbst die schönsten Phasen von Reden und die schönsten Phasen von Lieben und die schönsten Phasen von Lachen, wie er sagt, und Aufbauen und Pflanzen und Suchen, die schönen Dinge des Lebens, alles geht vorbei. Würde man, bitte?
Aber es ist auch wie ein Doppelleben, was ich dabei führen muss.
Ja.
Einerseits gebe ich mich an den Augenblick hin, aber ich darf davon nicht aufgefressen werden.
Wunderbar.
Ich muss gleichzeitig wissen, letzten Endes geht es um was viel Größeres.
Wunderbar. Wir sind voll im Thema.
Es geht aber ich darf dieses Kleine deswegen nicht ignorieren oder verachten.
Wunderbar.
Sondern das ist auch Gottes Werk und es spricht jetzt zu mir. Also wenn ich eine Apfelsine esse, dann erlebe ich mit aller Intensität diesen Geschmack der Apfelsine, aber ich weiß, es ist gleich zu Ende.
Wunderbar.
Und die nächste Apfelsine schmeckt vielleicht scheußlich. Ne? Aber ich werde deswegen kein Skeptiker oder kein Ungläubiger.
Wunderbar.
Weil die Apfelsine ist nicht mein Götze.
Wunderbar.
Die ist unter der Sonne und der Schöpfer.
Wunderbar.
Können Sie noch mal etwas sagen zu dem vorherigen? 92 unten. Und
ja.
Der Abschnitt mag für den Menschen kein Gutes sein und so weiter. Auch dies am Schluss auf 93 oben ist Dunst und ein Trachten nach Wind.
Ah gut, genau. Dankeschön, dass Sie fragen. Das hatte ich vorhin in der Gruppe. Schauen wir das kurz an. Mag für den Menschen kein Gutes sein. Dieses Mag will ich sogar ein bisschen deutlicher ausdrücken. Im Hebräischen steht, ich sage es Ihnen gerade mal, das ist in Vers 16, es steht im Hebräischen sogar, es ist, das können Sie korrigieren, es steht sogar, es ist. Der Buber drückt das etwas vorsichtiger aus, er will es etwas zurückhaltend ausdrücken. Mhm. Sie können aufschreiben, im Hebräischen ist es sogar ist, es steht fest. Im Hebräischen ist es noch ein stärkerer Ausdruck. Buber will da bewusst aufgrund seiner Überlegung etwas dezenter sein, aber im Hebräischen ist es eher, es ist, es steht fest, dass für den Menschen kein Gutes ist, wie dass er isst und trinkt, wie Thomas Nesters auslegte, und gibt seiner Seele Gutes zu besehen. Er gibt, achten Sie auf, genau auf die Formulierung, ich gebe meiner Seele, wir sind beim Thema Seele, mein Ego gibt meiner Seele die Möglichkeit, darin etwas Gutes zu sehen. Das heißt, ich erkläre es Ihnen, das Einfache im Leben wird auf einmal mit gut qualifiziert. Und das ist etwas, was göttlich ist. Wenn ich sagen kann, das gute Essen in 14 Heiligen und die Tatsache, dass mein Körper eben das braucht, das kommt ja nicht von mir. Ich habe mich ja nicht entschieden, dass ich dreimal am Tag Nahrung zu mir nehme. Sondern Salomo erkennt, da ist etwas in mich hineingesetzt, wonach ich jeden Tag Nahrung brauche. Und wenn ich das als gut qualifiziere, Sie sehen, bei der Qualifizierung mit gut, Gutes zu besehen, heißt, ich trainiere mich darin, Gutes zu sehen. Ich qualifiziere es so gut, achten Sie auf die Theologie darin, so wie Gott an jedem Schöpfungstag sagte, siehe, es war gut. Das ist ein ganz tiefer theologischer Vorgang, den ich Sie bitte festzuhalten. Das ist nicht einfach nur so ein banaler Spruch. Ich trainiere mich darin, sagt Salomo, Gutes, so wie Gott, in meinem einfachen, schöpferischen, alltäglichen Wirken zu sehen. Und wenn ich das tue, merke ich langsam, dass ich zu etwas Größerem komme als mein Ego. Und dann habe doch auch ich dies gesehen, dass das von der Hand Gottes ist. Merken Sie, dieses Sehen. Sie sehen, zweimal kommt das Wort besehen und gesehen. Er sieht auf einmal, dass in den einfachen Dingen, die aber biologisch unerlässlich sind, etwas ist, was von Gottes Hand kommt. Obwohl es was ganz Einfaches ist, merkt er, dass Gottes Hand im Spiel ist, in Anführungszeichen. Gott führt ihn dazu und dadurch kann er eine ganz einfache, aber natürliche Verbindung zu seinem Schöpfer herstellen. Die ihm ja, diese Verbindung, die ihm ja etwas gibt, was seine Verzweiflung, sein Nihilismus, könnte man ja auch sagen, von Nihil, nichts, Dunst, seinen Nihilismus, in dem er ja steckt, überwinden lässt. Und dann weiter, denn wer könnte essen und schmecken, außer von ihm her? Da hat man eben zwei verschiedene Varianten. Da kommt der Satz, wer könnte essen und trinken, außer von ihm her? Er will damit sagen, von wem kommt denn alles Gute? Sie kennen doch dieses Kinderlied vor dem Mittagessen. Alles Gute, Herr, wie geht das nochmal? Helfen Sie mir. Alles Gute, Herr, kommt von dir.
Alles, was wir haben, alle guten Gaben,
sind, oh Herr, von dir. Sie, kennen Sie doch, dieses Kindertages-Danksagung vor dem Mittagessen. Alles, jedes Blümlein hat, wie geht das auch noch, jedes Blümlein hat zu trinken, jedes Tierlein hat zu essen. Kennen Sie doch die Sprüche? Haben Sie doch Ihren Kindern sicher beigebracht. Sollten, ist aber sehr vorteilhaft. Wenn Kinder sowas beigebracht bekommen, lernen sie das wertzuschätzen. Sie kennen auch diesen Würfel, da gibt es auch solche Würfel, da, auf denen das draufsteht. Wenn man Kindern sowas beibringt, lernen sie von früh auf, dass das Essen und Trinken nicht einfach Nahrungsaufnahme ist, sondern eine Verbindung mit Gott. Denn von Gott kommt ja alles. Von Gott kommt diese Nahrung. Dem einen Menschen, Adam wieder, der vor ihm als gut besteht, wiederum gut. Merken Sie, er arbeitet sich am Thema gut weiter. Das Wort gut kommt hier dreimal vor. In einer rabbinischen Arbeit müssen Sie das herausarbeiten, dass es hier wirklich um das Gute geht. Ich habe es Ihnen unterstrichen. Dreimal kommt in dieser Stelle 392 unten vor, kein Gutes, Gutes zu besehen und dem einen vor ihm als gut besteht. Er versucht das Gute. Das ist der Topos in dem Kontext. Der entscheidende Keyword, das entscheidende Schlüsselwort herauszuarbeiten. Er will am Guten festhalten, das er jeden Tag wahrnimmt. Hat der Weisheit, Wissen und Freude gegeben. Und der Punkt ist, der Mensch bekommt eben von Gott etwas, das er sich nicht selbst aneignen kann. Gott gibt ihm diese Weisheit und nicht ich selbst durch mein Studium. Bislang hat er ja versucht, alles sich zu erarbeiten, sich zu erstudieren sozusagen. Und jetzt sagt er sich, Moment mal, ich muss das ja gar nicht. Ich muss nicht Tag und Nacht alles selbst tun. Ich bekomme etwas von Gott, so wie die tägliche Nahrung, so wie die tägliche Flüssigkeit, die ja auch eine Gabe Gottes ist. Ich habe die Äpfel jetzt selbst produziert, sagt er sich. Ich habe hier den Lammbraten oder die guten Gaben des Lebens ja nicht produziert, das kriege ich von Gott. Die Gaben Gottes werden mir in der Natur präsentiert. Ich muss sie verarbeiten und dann essen. Aber produziert habe ich das Brot nicht. Produziert habe ich die Leckerbissen des Lebens nicht. Ich habe sie von Gott bekommen. Und so sagt er, gibt mir Gott letztlich alles, was in mir steckt. Nur ich muss es würdigen und für gut befinden. Und dann, was die Dame fragte, dem Sündigen, jetzt kommt das Kontrastpaar zum Guten, der Sünder, dem Sündigen das Geschäft zu häufen und zu stapeln, um es dem zu übergeben, der vor Gott als gut besteht. Das ist nämlich der Kernpunkt, den sie fragt. Er schaut sich an, der gute Mensch bekommt von Gott Gutes. Und der Sünder, der denkt, ich muss raffen und stapeln, ich muss alles horden, ich muss alles haben. Und letztlich muss er feststellen, dass Gott es ihm wegnimmt und demjenigen gibt, der vor ihm als gut besteht. Das stellt Salomo fest. Es gibt Menschen, die schaffen und raffen alles Und wem wird es dann letztlich gegeben, weil da irgendein Herzschlag sie trifft oder irgendein Gehirnschlag? Ein anderer kriegt es durch die Fügungen des Lebens, durch die Fügungen des Schicksals, hast noch so viel gearbeitet, fällst tot um, kommst unter das Auto mit 50, mit 60 und wer kriegt deine Millionen? Irgendein Verein oder irgendein anderer Mensch, den du gar nicht im Visier hattest. Das meint er damit. Um es dem zu geben, der vor ihm als gut besteht. Damit ringt er sich, liebe Freunde und Freundinnen, zu einer ungemein wichtigen Erkenntnis zu, nämlich, dass das Leben nicht planbar ist. Das Leben ist nicht planbar. Ich kann zwar im Alltag meine natürlichen Geschäfte planen, morgen da, übermorgen da, aber die großen Fäden des Lebens hat Gott in der Hand. Die großen Fäden des Lebens hat Gott in der Hand. Und selbst wenn ich noch so sehr Millionär bin, auch Bill Gates mit seinen 100 Milliarden, kann morgen tot umfallen. Der wurde deutlich 60, haben Sie ja gehört, unterliegt auch der Vergänglichkeit, ist auch kein junger Mann mehr. Und weiß ich, irgendein Millionär starb noch nicht, haben Sie mitbekommen. Vor einem halben Jahr starb der Mann, der Intel erfunden hat, diese Chips. Der hatte einen furchtbaren Krebs, haben Sie mitbekommen. Mit 58 starb dieser Mann, der Intel, der Vater von Intel, ich weiß nicht mehr, wie heißt.
Jobs, genau.
Ja, der hat, glaube ich, Bauchspeicheldrüsen. Fiel tot um, aus, vorbei, mit 58, Leberkrebs, fertig. Ein junger, relativ junger Mann mit 58, Milliarden aufgehäuft, wer kriegt sie? Irgendwelche Vereine und irgendwelche wohltätigen Einrichtungen. Das heißt, er will sagen, das Leben haben wir nicht im Griff. Das ist seine große Erkenntnis. Das Leben hat uns im Griff. Ist Ihnen das jetzt etwas klarer?
Aber das sind doch Binsenweisheiten. Das ist doch nichts Besonderes. Aber der letzte Satz, auch dies ist Dunst und ein Trachten nach Wind.
Das stimmt doch in Frage, oder?
Das leuchtet mir nicht ein. Warum das hier?
Was heißt denn das
jetzt Trachten? Der letzte Satz.
Was heißt denn das mit dem Trachten nach
Wind? Trachten nach Wind heißt Trachten nach Vergänglichkeit. Der Wind ist ja vergänglich, der kommt und geht. Sie kennen das ja aus dem Johannesevangelium. Der Wind weht, wo er will. Und wenn Sie nach
das,
etwas
vergessen, ist das Festhalten.
Das Festhalten.
Ich kann Luft und Wasser nicht festhalten.
Genau.
Es geht um die Intention dabei, um die innere Einstellung.
Wenn Sie Vergängliches festhalten, und er spricht ja hier davon, dass ein reicher Mann versucht, alles festzuhalten und damit sein Glück, seine Erfüllung zu finden. Und wenn Sie im Vergänglichen, was Sie nicht kontrollieren wollen, Ihr Glück, Ihren Reichtum festhalten wollen, werden Sie nicht glücklich werden. Er sagt ja, das ist auch eitel. Du kannst dein Leben nicht festhalten, indem du Reichtümer aufhäufst, sondern nur, indem du loslässt und vertraust, dass Gott dir das fügt, was für dich richtig ist. Und noch ein Punkt. Es ist gar nicht so einfach. Ich muss Ihnen das nochmal sagen und auch den anderen. Es ist nicht so einfach, wie Sie denken. Wenn Sie in diesem Prozess stecken, und ich möchte Sie schon bitten, wirklich in die Tiefe dieses Textes hineinzugehen, ohne etwas vorzuverurteilen und etwas vorabzulehnen. Ein Mensch ist hier in der Heiligen Schrift. Wir sind in der Heiligen Schrift, im Kostbarsten, was Gott uns gegeben hat. Und wir lesen, wie ein Mensch sich uns mitteilt und durch eine Krise hindurch, ohne dass er jemanden hat, der ihn belehrt. Er selbst ringt sich zu einer Erkenntnis durch, die gigantisch ist. Und das möchte ich schon gewürdigt wissen. Es ist eine große Leistung, wenn ein Mensch durch Schiffbrüche in seinem Leben, liebe Teilnehmer an unserem Seminar, etwas erkennt und sich dadurch befreit von Illusionen, ohne dass er es von außen aufgedrängt bekommt, sondern durch eigene Erkenntnis sich zu einem Monotheismus, sich zu einem Glauben durchringt, der seinem Leben eine neue Festigkeit gibt. Das ist für mich eine große Leistung.
Ich möchte...
Die Dame, warte gerade.
Ja, warte mal, ich kretsche mal gerade für die...
Ja, bitte.
Ja, mal mit rein.
Ja.
Also ich denke, wir machen ja manchmal die Erfahrung, dass wir sagen, eine bestimmte Erkenntnis ist ja eigentlich eine Binsenwahrheit, wie Sie sagen, ne? So, das denke ich, das geht uns manchmal so. Eigentlich ist es ja komplett klar. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich selber in so einem Prozess drinstecke, genau, dann sage ich mir vom Kopf her, eigentlich ist es eine Binsenweisheit, aber ich komme aus der Nummer nicht so richtig raus.
Genau.
Also ich stecke in so einem Prozess drin, ja, und laviere da irgendwie durch, weil das eine ist das, was ich vom Kopf her weiß. Ja, also in vielen therapeutischen Prozessen ist es so, dass die Klienten sagen, naja, im Prinzip weiß ich das schon, aber ich komm von meinem emotionalen Empfinden, ich komme von meinem komm aus meiner Sackgasse nicht raus, ich weiß ja schon, ne, aber ich bin blockiert, ich habe eine Blockade. Ja, und das ist die, ne, also im Grunde sind die Dinge relativ manchmal vom Kopf her klar.
Vom Kopf her klar.
Ja, aber ich komme, sag ich jetzt mal, vom Fühlen, vom Herz, von so wie ich halt mal gestrickt bin in meiner Art, komme ich da nicht hinterher. Oder das heißt, ich brauche halt eine Zeit, bis ich hinterher komme. Ne? Und das macht diesen Prozess aus, den er da geht.
Genau, und ich möchte das nochmal aufgreifen. Susanne greift das auf und ich greife auf, was ich gesagt habe. Bitte machen Sie sich bewusst, was wir hier lesen, ist nicht einfach Belletristik, sondern das ist ein tiefer, heiliger Vorgang, den die Verfasser der Heiligen Schrift für nötig erachteten, in unsere Heilige Schrift, in unseren Heiligen Kanon aufzunehmen. Und ein Mensch ringt sich durch in einem tiefen, schmerzlichen Prozess zu einer neuen Gottesbeziehung. Und ich möchte, dass Sie das fühlen, dass Sie das wirklich erleben. Er schreibt ja nicht nur einfach Plattitüden hin. Schreiben kann man viel. Aber dieser Mensch, der in der Heiligen Schrift steht, und Jesus bezieht sich ja auch auf ihn immer wieder als einen weisen, großen Mann, er ringt sich zu einer Erkenntnis durch jenseits rein logischer Überlegungen. Sondern er steckt in einen Prozess, in dem er sein Herz öffnet, wie Susanne Grimmer unterstützend sagt, für diese Erkenntnis, die nicht nur im Kopf steckt, als A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wir sind jenseits von Plattitüden und billigen Sprüchen. Wer das nicht versteht, hat die Bibel nicht verstanden. Es ist ein tiefer Prozess, in dem ein Mensch mit sich ringt. Spüren Sie das bitte. Ein Mensch, ich denke, Sie spüren die meisten das, es ist ein Prozess, in dem ein Mensch sich etwas Neues erringt. Eine tiefe, erfüllende Beziehung mit Gott. Und das ist wirklich ein lobenswerter, würdigenswerter Prozess. Und es geht am allerwenigsten um irgendwelche Plattitüden oder Windmeiden, sondern er ringt sich im Schweiße seiner Not, im Schweiße seiner Nacht, wie Johannes vom Kreuz sagt. Johannes vom Kreuz war ja in einer ähnlichen Situation im 15. und 16. Jahrhundert. Und er sitzt da und ringt sich durch und sagt, es kann nicht sein, dass die Nacht das letzte Wort in meinem Leben hat. Es gibt einen Gott und es gibt Gott, der mich berührt. Und dieser Gott verwandelt mich, indem ich mich ihm öffne und indem ich erkenne, dass er für mich da ist. Und zwar nicht kognitiv, sondern im Herzen. Das ist eine große Leistung. Es geht nicht um Kopferkenntnisse, die kennen wir alle. Aber das selbst zu erfüllen und sich durchzuringen und zu erkennen, ja, es gibt einen Gott. Und ich wähle diesen Gott, der mich geschaffen hat und mir Zeitkontingente zugeordnet hat. All die wunderbaren Etappen dieses Seelenreinigungsprozesses, das ist unser Thema. Das ist eine große theologische Leistung.
Okay, und bitte. Gleichzeitig, ich muss trotzdem der Ingo mal ein bisschen das Wort mitreden, und gleichzeitig machen wir auch die Erfahrungen, also, dass es auf den einen Zeitgenossen manchmal wirklich wie eine Banalität wirkt, ne? Weil wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte, unterschiedliche Bezugsrahmen auch, und dann höre ich das nicht despektierlich, so die Fragen, eigentlich ist es eine Banalität, ja, sondern ich nehme das ganz wichtig und sage, haha, okay, das ist der eine Ausgangspunkt. Der andere oder viele andere, die es noch gibt, oder jetzt dem, sagt, einer ringt damit. Und das zeigt auch nochmal die Unterschiedlichkeit, einfach auch, wo bin ich denn gerade im Moment? Wie kommt was bei mir an? Also wie kommt auch Wort Gottes jetzt gerade, oder wie kommt diese Erfahrung, von der Salomon berichtet, wie trifft die gerade auf mich? Ne? Also das ist im Grunde ja auch nochmal, sag ich jetzt mal, der Prozess der Kommunikation, in die wir einsteigen mit dem Text, indem wir uns Wort für Wort abmühen und gucken, wo stehen wir damit? Und dann, okay, und dann muss ich sagen, verstehe ich, ne? So, ja, dass das erstmal wie eine Banalität anschlägt.
Also Salomon, ja? Es geht für nicht, Sie, ja? Was ganz anderes als für mich. Ja? Ja? Und diesen Unterschied, ja, spüren Sie, ja? Wenn ich also etwas sage.
Ja.
Das ist das Problem. Und
ja?
Genau,
ja,
so ist es.
Ja,
ja,
okay.
Ja, aber ich lade Sie dennoch ein, ich sage es jetzt nochmal hochdeutsch für Sie und für alle, damit wir aber bitte weiterkommen. Ja. Sie sind, hier sind lauter Teilnehmer, ich habe es Ihnen schon zu Mittag gesagt, seien Sie bitte nicht böse, aber ich habe es Ihnen zu Tisch gesagt, die Menschen, die in meine Seminare kommen, kennen meine jüdisch-rabbinische Exegese. Ich möchte, dass das hochdeutsch ausgesprochen wird. Sie sind ein Newcomer, Sie kennen sich im jüdischen Denken, wie Sie mir zu Tisch betreut haben, 0,0 aus. Und ich möchte Sie nur ganz herzlich einladen, Sie sind sehr willkommen bei mir, dass Sie bitte Ihr weites Herz öffnen. Bitte öffnen Sie Ihr Herz und reiten Sie nicht nur auf Ihrem Denken herum, denn dann sind Sie, das ist nicht der Sinn unseres Themas. Denn Sie möchten ja was von mir lernen. Sie möchten von meinem jüdischen Reichtum profitieren. Und die Damen und Herren, die Brüder und Schwestern, die mich jahrelang in Deutschland begleiten, unter anderem im wunderschönen 14 Heiligen, lieben diese meine Arbeit. Sie haben die Worte des Ron gehört und die anderen. Und ich lade Sie einfach ein, sich zu öffnen. Sie wissen, was das heißt, sich zu öffnen. Sich zu öffnen für eine neue Sicht, die aus der jüdischen tief bibelfundierten Tradition kommt. Dazu lade ich Sie sehr herzlich ein, damit Sie selbst einen neuen Reichtum in Ihr Leben bringen, liebe Ed, den Sie vorher nicht hatten. Sehr hochdeutsch ausgesprochen.
Ich moderiere es mal.
Okay. Nichts mit Herz zu tun. Gar nicht.
Ich lade Sie aber dennoch ein. Ich lade Sie herzlich ein. Wer möchte noch was sagen?
Genau.
Ja, und zwar nochmal zu dem zurückzukommen auf 393.
Ja, genau, bitte. Bitte.
Und zwar, ich denke mir, er sagt ja, was er von Gott alles geschenkt bekommt, und dann macht er das nicht nieder mit dem letzten Satz.
Richtig.
Dies ist uns und trachten nach wem, sondern er sagt, auch das, was ich in meinem Leben von Gott geschenkt bekomme, ist vergänglich.
Richtig. Richtig. Und vor allen Dingen aber der Punkt noch einmal. Und dies ist Dunst und ein Trachten. Das habe ich eben gesagt noch einmal. Das bezieht sich vor allem auf dem Sündigen, das Geschäft zu häufen und zu stapeln. Das habe ich eben auch der Dame gesagt. Noch einmal. Bitte schauen Sie genau hin. Dem Sündigen, das Geschäft zu häufen und zu stapeln, damit es klar ist, um es dann zu übergeben, dem für Gott ist. Er sagt, wer das tut, der greift in die Vergänglichkeit, der greift in Nichtigkeit. Und das ist ja die Mehrheit der Gesellschaft. Wir alle versuchen doch immer wieder, so wie damals auch, wir häufen Millionen an, damit ein anderer es bekommt. Und oft fallen wir tot um und fällt auch der Sohn tot um. Es gibt ja furchtbare Tragödien, auch zur Zeit der Bibel. Und davor warnt uns, damit es klar ist. Es soll bitte klar sein für Sie alle. Er sagt, das Leben ist in seiner Radikalität nicht planbar. Schauen wir bitte genau im Text. Das Leben ist in seiner Radikalität nicht planbar. Es kann Sie alle etwas erwischen, von oben kommen und all unsere Pläne bezüglich Zukunftsgestaltung sind über den Haufen geworfen. Ich muss ja keine konkreten Beispiele mehr bringen. Ich habe ja schon einige genannt heute Vormittag. Das meint er, das ist eitel. Wenn ich denke, ich muss mich versichern und absichern bis ins letzte Detail und denken, meine Kinder müssen alles kriegen und meine Urenkel müssen alles kriegen, und die Milliarden dieses Verstorbenen müssen dorthin gehen und dorthin gehen. Und nachher kommt irgendein Erdbeben oder irgendwas Unvorhergesehenes und weg ist alles. Weg. Und das ist etwas, was er loslassen möchte, diese Überabsicherung. Bitte schön. Entschuldigung. Wer war zuerst dran?
Ich würde gerne was grundsätzlich sagen. Diese Frage, ob mein Ego den größten Raum einnimmt in mir oder ob Gott da noch Platz hat, ist eine Frage von Leben und Tod.
Ja.
Das ist keine Frage der sozusagen, ach, ja oder nein,
ja,
oder ähnlich. Ne? Deswegen ist ja dieses Buch auch so wichtig, denke ich. Also ich will wirklich niemandem so nahe treten, aber ich kenne nicht so viele ältere Menschen, die wirklich zufrieden sind in ihrem Leben.
Ja.
Kenne ich nicht so viele.
Ja. Hm.
Es geht nicht um Millionäre, ich kenne keine Millionäre.
Ja, ja.
Doch, ich kenne auch einen Millionär. Ja. Aber es gibt immer Millionäre, die, aber es gibt auch ganz unglückliche Menschen, die immer auch im hohen Alter im Lottogewinn träumen. Aber nicht nur träumen davon, sondern das macht ein Mensch in der Pubertät, der träumt vom Lottogewinn.
Ja.
Da träumt ein Mensch vom Lottogewinn, aber mit im hohen Alter. Also was ich damit sagen möchte ist, dass diese Frage ist eine Frage um Leben oder Tod.
Ja, unterstreiche ich sofort als Ihr Rabbi.
Zufriedenheit, ein zufriedenes Leben,
ist
die Frage, ist davon meiner Meinung nach abhängig, wie viel Raum ich eben Gott gebe.
Ja.
Und deswegen ist dieses Buch so wichtig für mich und die Frage sehr ernst.
Ja.
Weil das Leben an sich, das haben Sie ja auch gerade betont, ist ja eine ernste Angelegenheit.
Richtig, ja, ja. Dankeschön. Ich will noch etwas kurz auf die Zeit eingehen, oben auf 393, die lange Liste. Wer kann noch etwas zu diesem langen Katalog sagen? Ich möchte noch ein paar Gedanken von Ihnen hören. Vielleicht der Anästhesist. Warum bringt er diesen langen Katalog? Er könnte das doch zusammenfassen und sagen, es gibt eine Frist fürs Geborenwerden und fürs Sterben und für Krieg und Frieden. Fertig. Versuchen Sie mit mir zu verstehen, warum er in diese Langatmigkeit geht. Und was ist daran nicht banal, sondern wirklich ein Erkenntnisprozess, der ihm ungemein wichtig ist. Was will er uns vermitteln, wenn er zum Schluss sagt, was ist da der Vorteil dessen, der es tut, bei dem, womit er sich abmüht? Was ist da wichtig an dem Satz? Der Satz endet ja auch etwas pessimistisch. Was ist da ein Vorteil? Er stellt ja wieder eine Frage. Merken Sie, Salomo stellt oft Fragen. Er stellt Fragen, die ihn bedrängen. Er sagt ja nicht kategorisch, es hat keinen Vorteil. Sie sehen, sondern er stellt Fragen. Ein demütiger Mensch stellt Fragen. Ein arroganter Mensch stellt fest. Er stellt Fragen. Was denken Sie, steckt hinter diesem langen Katalog und dieser eher dunklen Frage am Ende? Was sagen Sie?
Ich denke mir, dass in alle Lebensbereiche eindringen will.
Genau.
Nicht nur in bestimmte Situationen,
ausgezeichnet.
Sondern in alle Lebensbereiche eindringen will, dass er, egal was es ist, in jedem Lebensbereich seinen Kommen und Gehen hat.
Richtig. Noch, wunderbar, noch etwas. Ich danke Ihnen sehr. Wer möchte noch etwas ergänzend sagen?
Ich muss an das Vergängliche hängen, an das Befristete,
sondern
ich muss darüber hinaus.
Richtig, genau. Und noch etwas, ich habe Ihnen das ja unterstrichen.
Das ist ein schöner, die schöne
bitte.
Sätze.
Alles hat er schon zu seiner Frist dargetan, auch die Weltdauer hat er ihnen ins Herz gegeben.
Wunderbar.
Nur, dass der Mensch das Tun, das Gott tut, von Anbeginn bis zum Ausgang ist.
Richtig, das ist unser Punkt, dass wir, ich danke Ihnen, dass wir oftmals trachten und trachten und suchen und suchen und Gott in uns gar nicht wahrnehmen. Ich kann Ihnen nur von Herzen die Predigten von Meister Eckhart empfehlen, noch einmal. Meister Eckhart lebte im 13. Jahrhundert, war ein großer Dominikanerpater und hat die deutschen Predigten geschrieben, nennt sich das, die deutschen Predigten. Meister Eckhart, Eckhart von Hochheim, Meister offiziell, war ein Dominikanermönch und hat wunderbare Gedanken geschrieben, eben über dieses Thema, Gott in mir oder Ego in mir. Die hätten Freunde sein können, obwohl sie 2000 Jahre auseinander waren. Aber Meister Eckhart war ein Seelenverwandter von Salomo. Und er spricht genau davon, Gott ist in uns. Er sagt, einer seiner berühmten Sätze heißt, Gott ist permanent in mir, aber ich bin nicht bei mir. Das ist einer seiner schönen Sätze. Gott ist immer in mir, aber sie lächeln, sie sind berührt. Gott ist immer bei mir, aber ich bin nicht immer bei mir. Gott klopft immer an, aber ich bin oft nicht zu Hause. Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke? Gott ist immer in mir. Aber ich bin nicht immer bei mir. Bin außer mir, sagt man im Deutschen. Gott klopft immer an, aber ich bin nicht immer da. Das ist das Thema. Gott ist immer da, nur gebe ich ihm Einlass, wie Martin Buber sagt. Lasse ich ihn ein in mein Herz, da, wo, wie Sie eben schön zitiert haben, wo er ist und wo er wahrgenommen und gehört werden will. Das ist das Thema des Menschlichen schlechthin. Und da muss man erstmal durch ein Tal der Tränen sozusagen gehen. Er geht ja durch ein Tal der Tränen, durch ein Tal des Schmerzes, um sich dann durchzuringen, dass er Gott hat, aber er muss eben Gott Raum in sich geben. Und doch ein Punkt, wer mag noch etwas zur Zeit sagen, zur Frist, bevor ich noch was ergänze. Wie heißen Sie nochmal, die Dame neben Michael? Wie heißt die Dame noch neben Michael? Sie? Können Sie noch was sagen zur Frist? Ist Ihnen da noch was klar geworden, zusätzlich zu dem, was wir gehört haben, zu diesem langen Katalog? Was will er uns vermitteln? Durch was muss er ihn durchgehen, wenn er sagt, ich habe es hier extra unterstrichen, eine Frist, ich habe betont, man kann es ja auch lesen, nicht nur eine Frist, sondern eine Frist für das, eine Frist für das. Was heißt das noch?
Durch alle, überall ans Ende kommen muss praktisch.
Ja. Es ist, genau, er sagt, man muss durch alles hindurchgehen. Ich muss die Prozesse des Lebens akzeptieren. Manchmal bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich werde geboren, ohne dass ich gefragt werde. Ich muss sterben, ohne dass ich gefragt werde. Manchmal muss ich pflanzen, damit ich einfach existieren kann. Mein Anbau in Jerusalem, im Heiligen Land, Getreide, Datteln, Feigen etc. Sonst sterbe ich. Und dann merkt er ja durch den Zyklus des Lebens, dass mal etwas ausgerissen wird, wenn eine Missernte kommt oder Feinde mir die Ernte ausreißen. Es gibt bestimmte Dinge, die muss ich erleben. Und er sagt, diese eine Frist, dieses Anfang und Ende der Prozesse im Leben, suchen und verloren gehen und reißen und nähen, er spricht ja auch seiner Lebenserfahrung, die muss ich durchgehen und merke, dass dahinter etwas ist, was mich im Griff hat. Das ist für mich die tiefste Erkenntnis dabei. Denn die Zeit, jetzt sind wir beim Thema Zeit, er nennt sie Frist, Martin Buber in seiner Übersetzung. Das Thema Zeit ist etwas, was uns gegeben ist. Unser Leben im Materiellen ist geprägt durch Raum und Zeit, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Unser Leben in dieser materiellen Welt ist eingeengt durch zwei Parameter, Raum und Zeit. Der Raum, in dem wir hier sind, ist eben nicht der Raum, weiß ich, in Bamberg oder in Würzburg oder in München, wir sind heute in Werzenheiligen und nicht in Bamberg oder Würzburg. Wir sind räumlich gebunden an diese Lokalität. Und können nicht heraus. Und heute ist die Zeit, wir machen gleich Pause, 16:32 und es ist nicht 21 Uhr und nicht 5 Uhr morgens. Wir sind gebunden, das nennt man an Determinanten des Lebens. Ich nenne das so, die Philosophie dahinter. Determinanten des Lebens, können Sie notieren, prägen uns. Und das möchte er sagen. Es erringt sich durch zu der Erkenntnis, dass über uns etwas ist, was größer ist als unser Ego. Es ist etwas über uns, nämlich allein die Verfügung des Raumes und der Zeit, die uns alles kontingentiert. Wir können nicht alles ewig haben. Wie Thomas vorhin sagte, alles, selbst die Genüsse des Lebens, hat ein Ende. Alles ist befristet. Und diese Tatsache, dass alles das schönste Glück und auch der größte Schmerz kontingentiert sind, zeitlich kontingentiert, Anfang und Ende haben, ist etwas, wovon er merkt, das ist von Gott gegeben.
Aber wir dürfen nicht an dieser Dimension hängen bleiben,
von richtig,
Zeit und Raum,
richtig,
sondern unser Denken muss bei allem irgendwie noch irgendwie im Blick haben, diese andere Dimension, wo Zeit und Raum keine Rolle spielen.
Richtig, aber erst muss ich akzeptieren, dass ich in Raum und Zeit lebe. Ich darf das nicht überspringen, darum sagt auch am Ende, was ist der Vorteil dessen, der es tut, bei wem, womit er sich abmüht? Der Satz ist folgender, noch kurz, damit das klar wird. Er schaut sich an, wenn für alles eine Zeit da ist, auch für Sie, dass Sie operieren. Jede Operation ist beendet irgendwann. Da kommt der nächste Patient. Und jetzt nach 30 Jahren haben Sie ja vor aufzuhören. Irgendwann ist alles vorbei. das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, zu spüren, dass wir einem Ablauf unterliegen, der mit sich bringt, dass mal alles aus sein wird. Das muss man erstmal aushalten. Ja. Bevor sie, Moment, langsam, bevor wir springen in die Ewigkeit, sprechen wir das aus, so wie er es tut, am Text bitte, am heiligen Text der Heiligen Schrift, müssen wir aussprechen, dass wir in einem vergänglichen Leben sind und die Vergänglichkeit uns im Griff hat, auch wenn wir es nicht wollen. Wir sind in der Vergänglichkeit. Morgen ist das Seminar vorbei. So schön es hier miteinander war, morgen gehen wir weg und wir wissen nicht, ob wir uns irgendwann wiedersehen, ob wir nicht, weiß ich, uns erst ereilt oder das Leben uns zu anderen Dingen herausruft. Wir haben das Leben und die Zeit nicht im Griff. Das Leben und die Zeit haben uns im Griff. Und das zu bejahen, das ist eine Leistung. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach, zu bejahen, dass wir in einem Verfall sind. Ein degenerativen Prozess, der bedeutet, irgendwann verfällt unser Leben so, dass wir unter der Erde landen. Auch Sie werden unter der Erde landen, ich, jeder von uns. Das muss man erstmal aushalten, das muss man erstmal bejahen.
Auf einen Satz, da kann man doch sagen, dass der Mensch, man steht mit beiden Beinen auf der Erde und mit der Stirne sollte man den Himmel berühren.
Wunderbar.
Das ist bildlich gesprochen.
Völlig richtig. Mit
beiden anerkennen, hier diese Räumlichkeit, also Zeit und Raum, und dann mit der Stirn in den Himmel berühren,
natürlich,
doch irgendwo dann weiterdenken.
Natürlich, aber auch mit der Stirn, sagt er, müssen wir aushalten im Kopf, im Herzen, dass wir in diesem vergänglichen Leben eingebunden sind. Das dürfen wir nicht überspringen. Auch das muss unser Kopf sein, richtig. Und wir müssen auch im Kopf geerdet sein. Denn auch der Kopf muss ja damit fertig werden, dass alles aus ist. Dass es eine Zeit gibt. Dass dann Abend wird und Tag wird und dass wir älter werden und grauer werden und schrumpeliger werden und irgendwann mal am Ende sind. Ganz, das muss der Kopf ja auch aushalten. Salomo möchte uns erziehen durch seinen Reifungsprozess, dass auch das Herz, auch der Kopf zunächst einmal Ja sagen müssen zur Endlichkeit allen Lebens. Wiewohl wir natürlich, das kommt ja noch, Gott kommt ja immer wieder vor. Gott steht über der Endlichkeit. Gott sei Dank, dass wir Gott haben. Gott sei Dank, dass es Gottes Willen gibt. Aber wir dürfen deswegen nicht vergessen, dass unser Leben, unser Wirken, unser Essen, Trinken, unser Planen, morgen gehst zum Billa, zum Aldi, morgen gehst dorthin, morgen musst du zum Finanzamt gehen, dann muss ich das einkaufen, dann ist Weihnachten, all die Geschichten, die wir im Kopf haben. Das ist ja auch im Kopf, das dürfen wir ja nicht verleugnen. Unser Kopf ist sehr wohl diesseits orientiert. Natürlich kommt dann der Sprung in die Ewigkeit. Aber Salomo will als ein weiser Mann in Israel sagen, bitte negier nicht das andere, nicht gleich unter den Teppich gehen, weg damit, schnell zu Gott springen. Zunächst musst du akzeptieren, dass dieses Leben nach dem Diktat Gottes funktioniert, so möchte ich es ausdrücken. Dieses Leben mit all seinen Auf und Ab, Susanne, unterliegt einem Diktat, das wir nicht im Griff haben. Und dieses Diktat ist zum Beispiel die Zeit. Und darum der letzte Satz, den er ausspricht, was ist der Vorteil dessen, der es tut, bei dem er sich abmüht? Damit will er folgendes Tiefes sagen, möchte ich ihn gerade noch schenken. Aus meinem Denken heraus, aus meiner Analyse. Er will sagen, wenn du weißt, dass alles im Leben Anfang und Ende hat und immer Anfang und Ende haben wird, alles im Leben, das schönste Gefühl und die traurigste Enttäuschung, Gott sei Dank, auch die traurigsten Geschichten dürfen ja aufhören. Wenn du weißt, dass alles letztlich zeitlich befristet und bemessen ist, was willst du dann ewiglich festhalten, wenn du weißt, es geht eh alles vorbei und es wird dir entzogen? Das ist der tiefe Gedanke, zu dem er sich durchringt. Warum versuchst du, sagt er, zu klammern oder die Zeit festhalten zu wollen, über das Maß, das ihr gebührt, wenn du weißt, du Mensch, Adam, er richtet das ja nicht nur an die Juden, sondern an den Adam, der Adam ist gefordert. Jeder Mensch soll das verstehen. Warum willst du, Mensch, dich an Dingen festhalten, an Erfahrungen festhalten, dich über Gebühr sozusagen bemühen und kämpfen, malochen, wenn du weißt, du hast die Zeit nicht im Griff, sondern die Zeit hat dich im Griff. Und wenn man zu dieser Ernüchterung kommt, möchte ich sagen, hat man etwas verstanden vom Leben und dann kann man erkennen, wenn man das erstmal akzeptiert hat, dass es etwas gibt, was größer ist. Aber zunächst mal muss ich das...
Aber ich habe die Zeit auch im Griff im Moment.
Natürlich, aber es ist nur scheinbar im Griff, denn die Zeit hat uns im Griff. Selbst wenn Sie sagen, jetzt habe ich die Zeit im Griff, aber wer steht über uns und wer lässt die Zeit ablaufen? Sie haben doch die Zeit nicht im Griff. Die Tatsache, dass es jetzt wieder dunkelt, haben wir doch nicht im Griff. Die Tatsache, dass er um 18 Uhr wieder zu Tisch geht, das haben wir doch nicht im Griff. Wir unterliegen permanent einem zeitlichen Ablauf. Auch wenn wir denken, ich habe Zeit. Aber mein großer Rabbi in New York sagt mir immer, das ist nur eine Illusion, ich habe die Zeit. Die Zeit hat mich. Natürlich kann ich sagen, ich habe bis 18 Uhr oder gleich bis zur Kaffeepause Zeit. Aber das ist eine Illusion. Denn die Zeit prägt mich. Ich bin ein Kind der Zeit. Ich bin in die Zeit und in den Raum hineingeboren und hineingeworfen. Und ich arrangiere mich in der Zeit natürlich. Ich versuche mich einzuteilen. Ich sage mir, bis dann habe ich die Zeit und dann habe ich die Zeit und dann steht Nikolaus an für Sie und Weihnachten. Wir sind ja alle ständig, gerade in unserer Zeit, die so hektisch ist. Sie wissen ja, wie verrückt wir heute alle leben. Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit. Schnell, schnell, schnell. Was brauche ich noch? Schnell, ich muss gehen. Schnell, ich habe einen Termin. Schnell, mein Onkel kommt. Schnell, ich habe keine Zeit. Sie wissen sehr wohl, wie verrückt wir heute miteinander alle leben. Wir leben in einer verrückten Zeit, in einer kranken Zeit, in der Menschen ständig sich einbilden, sie hätten Zeit, und doch stöhnt jeder und sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich muss gleich gehen. In 5 Minuten fährt meine Bahn. In 5 Minuten fängt mein Unterricht an. In 10 Minuten kommt meine Oma. In 3 Tagen ist Heiligabend. Wir sind alle so verrückt mit unserer Zeit, meinen, die Zeit genießen zu können, genießen sie aber immer weniger. Immer mehr Menschen merken, dass sie mit Zeit nicht angemessen umgehen können, sondern sie sind Sklaven der Zeit und hetzen und hetzen und hetzen und kriegen einen Herzanfall oder irgendeinen Krebs. Und das ist genau das, wovor uns Salomo schon tausende Jahre vorwarnen will. Geh mit der Zeit maßvoll um und wisse, dass sie dich im Griff hat und nicht du sie.
Wie hat Salomo sich selbst gesehen in seiner Ganzheit als Mensch mit Leib und Seele?
Versuchen Sie das werden wir doch arbeiten. Lassen Sie uns das im Text noch finden. Wir werden das im Text erarbeiten, wir sind noch nicht am Ende. Aber er arbeitet sich durch, weg von diesem Größenwahn, ich habe alles im Griff, sondern das Leben hat mich im Griff. Er hat ja am Anfang gesagt, ich baue mir Gärten und ich baue mir dies und ich habe das und ich kann mir Größen leisten. Und auf einmal geht er immer mehr runter. Demut, was wir nannten, er kommt zu einer demütigen Erkenntnis, dass all das nur ein Haschen ist, ein Grapschen, ein Greifen, ein Gieren, und letztlich bleibt gar nichts übrig. Und was uns hilft, das haben wir heute schon erkannt, heute Nachmittag, ist eine Demut vor Gott, dass Gott mir mein Schicksal oder mein Leben zuteilt. Und er fängt ganz unten an, basal, nicht banal, basal. Er fängt an mit Essen und Trinken und den einfachen Tätigkeiten des Lebens und stellt darüber eine Beziehung zu seinem Schöpfer her. Und das ist der Garant für Erfüllung, wie er sie uns vermittelt, als ein großer, weiser Mann der Heiligen Schrift. Nicht, indem du dein Leben ständig planen willst und meinst, alles im Griff zu haben, sondern indem du, wie auch Meister Eckhart sagt, demjenigen Raum gibst, der in dir geboren werden will. Gott will in mir geboren werden. Und darum sagt er ja immer wieder, noch ein zweites Mal, wenn Sie gerade schauen, auf Seite 392 hat man, Entschuldigung, auf 394, wenn Sie unten schauen, da sprach ich in meinem Herzen, achten Sie darauf, 394, da sprach ich in meinem Herzen, er spricht zu sich im Herzen. Er will damit sagen, ich ringe mich durch zu einer neuen Erkenntnis. Ich habe zu mir gesprochen. 394 unten. Den Bewährten und dem Frevler wird Gott richten. Wiederum das Thema Gott. Wer richtet uns? Gott richtet uns, nicht wir uns. Gott steht über allem. Denn eine Frist ist dort, da wo Gott das Gericht, dort ist, wo Gott das Gericht spricht. Gott wird richten und dem können wir uns überhaupt nicht entziehen. Für alles anliegen und für alles tun. Ich, wiederum sagt er, ich sprach in meinem Herzen. Das heißt, im Hebräischen denkend, ich habe mir zugesprochen. Ich habe mir eine Weisheit vermittelt, eine göttliche Weisheit, heißt das im jüdischen Denken. Nämlich, um die Sache der Menschensöhne ist's. Menschensöhne ist auch eine Umschreibung für den Menschen schlechthin. Dass man sie prüfe, Gott. Und dass man sie sehe. Und dass man sehe, wie sie ein Getier sie für sich sind. Das heißt, wir Menschen haben mit den Tieren so viel gemeinsam, sagt er. Denn eine Widerfahrnis heißt ein Schicksal. Huber will das bewusst mit einem neuen Wort formulieren, eine Widerfahrnis. Uns widerfährt alle das gleiche Schicksal, dem Tier wie dem Menschen. Nämlich, eine einzige Widerfahrnis ist, eine einzige Widerfahrnis ist, nämlich dem Sterben von diesem ist dem Sterben von diesem gleich. Und ein einziger Anhauch ist für alle. Anhauch heißt, wir hauchen alle letztlich unseren letzten Atem aus. Gott haucht uns an und haucht unseren Atem wieder zu sich zurück. Und da ist kein Vorrang des Menschen über ein Tier, denn alles ist Dunst. Hier erkennt er etwas sehr Basales wiederum. Wir haben so viel mit den Tieren gemeinsam, auch wenn wir immer denken, wir sind besser als die Tiere. Wir sind ja Menschen.
Hat dann das Tier auch eine Seele?
Das Tier hat auch eine tierische Seele, mit Sicherheit. Das Judentum sagt, das Tier hat auch eine tierische Seele, wiewohl sie nicht menschengleich ist, denn Gott haucht ja nicht in das Tier den Odem des Lebens ein. Laut biblischem Bericht, nur bei Menschen, notieren Sie.
Ja, aber was ist da mit der Seele dann?
Das ist eine Tierseele, von der er sagt, schauen Sie her, alles, nächste Seite, oben steht es oben, 395. Alles geht an einen Ort, alles ward aus dem Staub, wir kommen ja alle aus Staub, Tier und Mensch, und alles kehrt wieder zum Staub. Wer erkennt's? Hier spricht er die Frage aus, eine Herausforderung. Wer erkennt's? Der Hauch in den Menschensinn, ob erst nach oben steigt. Und der Hauch in dem Getier, der nach unten sinkt zur Erde. Das ist der Unterschied. Die tierische Seele, sagt er, die bleibt im Irdischen stecken. Wenn das Tier stirbt, eine Kuh, ein Kalb, ein Rind, ein Schaf, das bleibt in einem unteren irdischen Bereich. Wir hingegen, habe ich unterstrichen, wir steigen in die höchsten Sphären zurück. Denn der Odem des Lebens kommt ja von Gott. Und Gott ist oben, thront oben in unserem Denken. Und das steigt wieder zu Gott zurück. Das ist das, was ich unterstrichen habe. Ob er nach oben steige, der Hauch in den Menschensöhnen, in uns, alle, Christen, Juden, Moslems, da geht etwas zurück in die Ewigkeit. Da sind wir bei der Ewigkeit, den noch nicht so nennt, sondern mit oben bezeichnet. Und beim Tier und der Hauch in dem Getier, ob er nach unten sinke zur Erde. Und so sah ich, jetzt erkennt er wieder was, dass da kein Gut, das Gute wieder darüber ist, dass der Mensch sich seines Tuns freut. Denn das ist sein Teil. Denn wer brächte ihn dazu und so weiter?
Das ist ja dann wieder sehr pessimistisch.
Richtig.
Niemand bringt den Menschen dazu, das zu erkennen.
Bitte?
Niemand? Niemand bringt den Menschen dazu, das zu erkennen.
Richtig.
Ist seine Erkenntnis.
Ja, ja. Aber er sagt ja, diese Erkenntnis habe ich als Mensch gewonnen. Diese Erkenntnis will er uns ja vermitteln.
Dass das weitergeht.
Richtig, er hat sie schon gewonnen. Diese Erkenntnis gewinnt er und teilt mit uns Menschen. Und dann sagt er, so sage ich, dass da kein Gut darüber ist, dass der Mensch sich seines Tuns freut, denn das ist sein Teil. Jetzt sagt er sich sogar selbst, es ist kein Gut darüber, dass der Mensch sich seines... Hier will er sogar seine Freude, die er vorne hatte, ein bisschen mildern, denn, und jetzt kommt der Punkt, den ich unterstrichen habe, das ist sein Teil. Wir haben einen Teil von Gott, sozusagen unser Los, unser Anteil, der uns von Gott gebührt, und darum müssen wir auch nicht überschwänglich sein darüber. Er will sich auch hüten davor, dass wir nicht in Euphorie geraten, weil wir sagen, naja Mensch, wenn dem so ist, da kann ich mich ja Tag und Nacht darüber freuen, dass ich schaffen darf, dass ich tun darf für ihn, dass ich mein Werk verrichten darf. Aber auch da sagt er, ich schütze mich vor Euphorie, denn Gott hat mir mein Lebensteil zugeteilt. Denn wer brächte ihn dahin zu sehen, was nach ihm wird? Das heißt, wir können nicht danach schauen, was nach unserem Leben wird. Nach unserem Leben haben wir keine Ahnung, was wird. Das ist damit gemeint. Wir können nur schauen, dass wir hier mit Gott unser Leben leben. Und das ist unser Auftrag, sagt er. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Er sagt, unser Auftrag, unser Teil, unser Los, sagt man auch in gewähltem Deutsch. Unser Los ist es hier, in diesem Leben Gott zu dienen und für Gott da zu sein. Und das muss nicht in Euphorie ausgleiten. Kaffeepause?